Die Farben in unserem Gottesdienst stehen heute offensichtlich auf weiß-blau. Wir haben einen Gast aus Israel und ich denke, wir haben es schon ein bisschen bis jetzt zum Ausdruck gebracht in diesem Gottesdienst. Auch der Lobpreis war bewusst darauf abgestimmt. Israel, das erwählte Volk Gottes, ist uns wichtig. Es ist uns nicht egal. Wir fühlen uns mit diesem Volk und mit diesem Land verbunden. Muss ehrlich sagen, für mich war das nicht immer so. Es gab eine Zeit, da habe ich mich zwar schon für das Land Israel interessiert, so ein bisschen die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Nahen Osten waren mir nicht egal. Aber ich verspürte nicht dieses dringliche Verlangen, so schnell wie möglich nach Israel zu reisen und dieses Land zu sehen. Da gab es auf meiner Liste noch einige andere Länder, die mich mehr interessiert haben. Und ich weiß noch, vor circa 25 Jahren, da sind einige meiner Freunde sogar für längere Zeit in das Heilige Land gegangen. Die waren voll begeistert. Und wenn man mit denen danach zusammen war, da musste man als Christ schon fast ein schlechtes Gewissen haben, noch nicht in Israel gewesen zu sein. Nun, diesen Israel-Hype oder diese Israel-Romantik, die habe ich persönlich damals nicht so verspürt. Ich weiß noch, mein Satz damals war immer, ich habe gesagt, im tausendjährigen Reich, da müssen wir sowieso alle nach Jerusalem gehen, um den Messias anzubeten. Ich spare mir das bis dann auf. Und vielleicht ist es ja dann möglich, sich sogar in das Heilige Land nach Israel hinzubeamen, wer weiß, und das ist sowieso dann viel billiger. Als dann einer meiner Freunde nach einem mehrmonatigen, vielleicht war es auch ein ganzes Jahr, Aufenthalt in einem Kibbutz sogar etwas verstört und emotional total aus dem Gleichgewicht nach Hause kam, da war ich noch skeptischer. Meine Haltung, die hat sich dann geändert während dem Theologiestudium. Denn da lernte ich, dass es bei der Auslegung des Wortes Gottes nicht nur sehr wichtig ist, die Worte im textlichen Zusammenhang genau zu untersuchen, sondern auch sehr wohl auf die biografischen, auf die historischen, die archäologischen und auch geografischen Informationen zu achten. Und ich belegte damals einen Kurs, das weiß ich noch wie heute, die Geografie und Sitten des Heiligen Landes. Und der Professor, der war so überzeugend und hat das so gut rübergebracht, dass ich nach diesem Kurs wusste, ich möchte nach Israel. Ich möchte einfach die Wirkungsstätte der Patriarchen, der Propheten und auch unseres Herrn sehen. Leider fehlten dann gleich nach dem Studium die Finanzen und die Möglichkeiten, es kamen Kinder und so weiter. Aber dank Karl-Heinz, da muss ich dir einfach jetzt Credit geben, mein Lieber, wurde der Traum dann doch wahr vor 2 Jahren. Und er hat die Reise so organisiert, dass sie sehr günstig wurde. Und wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit mit ihm als Reiseleiter. Und ich muss ehrlich sagen, seit meinem Israel-Besuch lese ich die Bibel mit ganz anderen Bildern im Kopf. Und ich kann heute nur sagen, ich liebe dieses Land und ich liebe dieses Volk und ich hoffe und bete, dass Gott uns mal wieder die Möglichkeit schenkt, nach Israel gehen zu können. Denn ich bin überzeugt, Israel ist für uns als Christen weder ein politisches noch ein nur privates Thema, sondern wir sind doch mit diesem Volk auch irgendwie verbunden, existenziell sogar. Weil Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist auch unser Gott. In einem gewissen Sinne sind wir eine geistliche Schicksalsgemeinschaft. Und ich möchte heute in dieser Kurzbotschaft uns einige Gründe nennen, warum wir als Christen Israel lieben sollen. Und wohlgemerkt, ich gebrauche in dem Zusammenhang das Wort Liebe nicht in diesem romantischen, sentimentalen Sinne, sondern in dem biblischen Sinne. Liebe ist der Wille zum Guten oder zum Wohlergehen des Anderen. Wenn wir also Israel lieben, das Land und das Volk, dann wünschen wir ihm Gutes, dann wollen wir, dass es ihm wohl geht. Dann ist uns dieses Land und dieses Volk nicht unwichtig. Warum sollen wir also als Christen Israel lieben? Und zunächst mal ganz einfach deshalb, weil Gott Israel liebt. In 5. Mose 7 lesen wir, denn du bist ein Volk, das ausschließlich Jahwe gehört. Jahwe, dein Gott, hat dich aus allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Warum hat er das getan? Weil es besser, größer, toller, kluger ist? Nein, Jahwe war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Eigentlich ziemlich unbedeutend zwischen den großen Weltreichen, eingebettet da am Mittelmeer. Warum hat er es erwählt? Sondern weil er euch liebte. Gott liebt sein Volk Israel. Deshalb hat er es erwählt und es zu seinem Eigentum gemacht. Die Erwählung des Volkes Israel ist also nicht darin begründet, dass dieses Volk etwas Besonderes sei oder irgendwelche Verdienste ausweisen konnte, sondern sie ist zunächst ganz einfach in der Liebe Gottes begründet. Und allein schon deshalb, weil Gott sein Volk liebt, sollten wir Christen Israel auch lieben. Wir sollten ihm wohlgesonnen sein, ihm Gutes wünschen. Als Nachfolger Jesu möchte ich doch das lieben, was mein Herr liebt. Und ich bin überzeugt, Gott liebt sein Volk auch heute noch. Und es ist nicht so, wie manche denken, dass Gott sein Volk im neuen Bund aufgegeben hat und jetzt ausschließlich die Gemeinde Jesu das neue, erwählte Volk Gottes ist. Und diesbezüglich berühren mich ganz tief die Worte des Apostels Paulus aus Römer 9, Vers 3. Da schreibt wohlgemerkt der Heidenapostel Paulus. Er sagt, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Das sind krasse Worte. Merken wir, welche Liebe Paulus zu dem Volk Israel hatte. Und wenn ich Paulus hier richtig verstehe, bekundet er hier nämlich seine Bereitschaft, die persönliche Trennung von Christus hinzunehmen, wenn dadurch seine jüdischen Volksgenossen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist schon wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen könnte. Aber eins möchte ich auf jeden Fall. Die Liebe des Apostels Paulus für sein Volk soll auch in meinem Herzen Raum finden, weil sie ganz einfach ein Ausdruck der Liebe Jesu gegenüber den Juden darstellt, die Jesus nicht als Messias angenommen haben. Wir wollen Israel lieben, weil Gott dieses Volk liebt und sich danach sehnt, dass sie Jesus als den Messias erkennen und das Evangelium annehmen. Zweitens, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Israel wohlergehen und nur das Gute wünschen. Wir lieben Israel, weil Gottes Heils- und Versöhnungsgeschichte damit verbunden ist. Wenn wir das Alte Testament und das Neue Testament genau lesen, müssen wir erkennen, dass Gott sein Wesen und auch sein Handeln in geheimnisvoller Weise an dieses Land und an dieses Volk gebunden hat. Das finde ich hochfaszinierend. In dem Land und an dem Volk Israel will Gott deutlich machen, wie sein Wesen ist und auch wie Versöhnung und Heil geschieht. Schon bei der Erwählung Abrahams und dann durch das ganze Alte Testament hindurch wird deutlich, dass durch die Erwählung Israel letztlich dann allen Völkern Segen und Heil zugeteilt werden soll. So lesen wir es in 1. Mose 12, diese zentrale oder sehr wichtige Stelle. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen, du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Die Erwählung Israels war also dieser besondere Weg Gottes, das Heil und die Versöhnung in die Welt zu bringen. Und aus diesem Vers können wir das auch entnehmen, es ging Gott von Anfang an auch um das Wohl und das Heil der ganzen Menschheit. Und er erwählte sich einen einzigen Menschen, Abraham, aus dem ein Volk wird, um sozusagen seine Heilsgeschichte für die ganze Menschheit einzuleiten. Und ich finde, dieser Auftrag Israels, Segen für alle Völker zu sein, der zieht sich wie ein Leitmotiv auch durch das ganze Alte Testament. Es ist also die große Geschichte der Versöhnung, für die Gott das Volk Israel auserwählt hat. In Johannes 4, Vers 22 sagt Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, wisst ihr es? Das Heil kommt von den Juden. Und dann heute, wir blicken so zurück in die Vergangenheit und wir denken, was sehen wir denn da? Wir sehen eigentlich, dass diese Geschichte von der Versöhnung sehr wohl viele Kapitel von Leid und Streit und Kämpfen und Niederlagen enthält. Und wir sind versucht zu fragen, wo bleibt da das Heil? Wo die Versöhnung? Ist nicht gerade Israel durch die Zeiten hindurch und bis heute noch ein Ort des Krieges und der Konflikte und der Unversöhnlichkeit? Weltmächte, Kulturen und Religionen prallen hier aufeinander und manche gewinnt den Eindruck, dass gerade hier die Botschaft von der Versöhnung überhaupt gar keine Chance hat. Aber gerade das Volk Israel, es durchlebt in einem gewissen Sinne exemplarisch, was viele Menschen in dieser Welt auch durchleben. Es wird viel gestritten, viel gelitten, viel gekämpft, viel versagt in diesem Volk. Aber Gottes Gnade gibt die Gescheiterten nicht auf. Seine Heilsabsichten, sein Heilsplan steht immer noch fest. Und letztlich steuert doch alles zu diesem Zielpunkt Versöhnung hin. Und ich denke, der Dreh- und Angelpunkt in dieser Heils- und Versöhnungsgeschichte ist und bleibt. Was denn? Das Kreuz von Golgatha, das einst vor den Toren Jerusalems aufgestellt wurde und an dem der Messias, Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, der Gottmensch, der Jude ist, sein eigenes Blut vergoss, um die Welt mit sich selbst, dem dreieinigen Gott, zu versöhnen. Dieser Dreh- und Angelpunkt, wie wir wohl wissen, hat seine Vor- und auch seine Nachgeschichte, ohne die er keinen Sinn machen würde. Und wir leben heute in der Nachgeschichte. Und wir blicken zurück nach Golgatha und das große Versöhnungswerk, das dort geschah und die Welt veränderte. In 2. Korinther 5, diese Verse lese ich uns noch, ab Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir, liebe Geschwister, sind Botschafter dieser Versöhnung, die jetzt allen Menschen und Völkern gilt. Aber diese Versöhnung bleibt immer verankert in dem Land und dem Volk Israel, das Gott sich auserwählt hat. Und deshalb liebe ich Israel. Und wer sich mit der biblischen Eschatologie, mit der Endzeitlehre beschäftigt hat, weiß, dass die Zeit kommt, wo das Land und das Volk Israel wieder auf der heilsgeschichtlichen Bühne die Hauptrolle spielen wird. Denn die Landverheißung, die diesem Volk gegeben wurde, die gilt immer noch, weil der Abrahamsbund niemals zurückgenommen wurde. Und ich persönlich sehe auch die Staatsgründung Israels als eine Fortsetzung dieser Bundesordnung. Und in Römer 11, Vers 25 schreibt Paulus, dass die gegenwärtige Verhärtung Israels, dieser Zustand, dass sie den Messias nicht als den Sohn Gottes erkennen, so lange andauern wird, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Wir sehen also hier, dass die Zukunft Israel auch mit der weltweiten Mission der Völker unmittelbar verbunden ist. Die große Geschichte der Versöhnung wird also weitergeschrieben. Und ich denke, als Christen, die Israel lieben, ist es unsere Verantwortung, für dieses Land und dieses Volk zu beten. Im Psalm 122,6 heißt es: Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und als ich letzte Woche diesen Vers wieder las, da musste ich denken, dieses Gebet um Frieden umfasst viel mehr als den politischen Frieden für die Stadt Jerusalem und das Land Israel. Denn das Wort Frieden, Shalom, ist ein sehr tiefgründiges Wort. Es ist ein Wort, das dieses tiefe Heilwerden ausdrückt, das nur Gott schenken kann. Es ist ein Wort, das eigentlich alle Aspekte eines erfüllten Lebens beschreibt, eines Lebens, in dem Gottes Plan zur Vollendung kommt. Und in diesem Sinne wollen wir beten, dass Gott seine heilsgeschichtliche Absichten mit seinem Volk bald erfüllt. Wir wollen beten, dass Israel schon jetzt vorbereitet wird für diese Zeit, wenn der Messias wiederkommt und sie ihn erkennen werden. Und wir wollen beten, dass aus diesem Volk schon jetzt Menschen gerettet werden und sie den Frieden erfahren, der nur durch Jesus Christus, das Evangelium, erfahrbar ist. Und wir wollen auch für unsere messianischen Geschwister beten, die oft von ihren orthodoxen jüdischen Brüdern abgelehnt und auch verachtet werden. Wir wollen dieses Volk segnen, und während wir das tun, lieben wir es. Denn Fürbitte ist im Grunde eine Art, den anderen zu lieben. Noch einen dritten Grund möchte ich erwähnen, warum wir Israel als Christen lieben sollen. Ich habe ihn so formuliert: Wir lieben Israel, weil wir das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte nie vergessen wollen. Wenn ich das so sage, möchte ich nicht eine Diskussion über eine kollektive Schuld am Holocaust anregen, sondern es geht mir schlicht und einfach um die moralische Verantwortung, die unser deutsches Volk hat, angesichts dessen, was es den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan hat. Unsere Vorfahren haben sich vor nicht allzu langer Zeit von einer diabolischen Ideologie verführen lassen, was auch zur Folge hatte, dass dem Volk Gottes, den Juden, viel Leid zugefügt wurde. Und in Sacharja 2, Vers 12 lesen wir: Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Vor 80 Jahren hat unser deutsches Volk brutal diesen Augapfel gestochen. Und jeder, der schon mal einen Splitter im Auge hatte, meine Frau hatte einen längstens, sie hat sehr gelitten, der weiß, wie empfindlich der Augapfel ist. Wir können die Geschichte nicht ungeschehen machen, aber wir können und dürfen das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte nie ausblenden oder verdrängen. Es ist unsere Pflicht in jeder Generation, die Erinnerung wach zu halten. Denn die Erinnerung, sie mahnt uns zur Entschlossenheit, nie wieder zuzulassen, dass so etwas geschieht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir als Christen die Pflicht haben, dieses Volk zu lieben. Denn die Liebe schützt uns vor dem Vergessen. Und das habe ich von Bonhoeffer geklaut, weil der hat mal gesagt: Gegen das Vergessen schützt nur die Liebe. Und deshalb lasst uns Israel lieben, ihm Gutes wünschen, für dieses Volk beten. Die Versöhnungsgeschichte Gottes geht weiter, und sie wird auch mit seinem Volk und mit seinem Land zu ihrem Ziel kommen. Bevor Inge Buß uns aus ihrem Leben und von ihrer Liebe zu Israel berichten wird, wollen wir noch mit einem Lied unseren König, den König Jesus, den Messias, ehren.